Bevor wir jetzt in eine neue, spannende Folge starten, ganz kurz unser Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Investitionen bergen Risiken und es kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Für finanzielle Entscheidungen solltest du stets professionellen Rat einholen. Und nun geht's los mit der spannenden Folge des Du kannst Börse Podcast.
Du möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären. Du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen. Dann bist du hier genau richtig. Der Du kannst Börse Podcast mit Felix und Max.
Hallo und herzlich willkommen zum Du kannst Börse Podcast. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Diese Woche haben wir uns mal einen etwas kontroversen Titel rausgesucht, weil wir gedacht haben, das ist etwas, was viele Leute bewegt oder beziehungsweise was auch schnell zu einem großen Problem werden kann, nämlich das berühmte FOMO. Und bevor ihr jetzt schreit, was ist denn FOMO, habe ich noch nie gehört. Es ist ganz einfach, es ist eine Abkürzung von einem englischen Begriff, der sehr viel mit der Börse zu tun hat, nämlich Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und das ist natürlich gerade in der Börsenwelt etwas, was eigentlich immer die Kurse so ein bisschen treibt, ein bisschen bewegt, nämlich auf der einen Seite die Angst und auf der anderen Seite die Gier, also sprich, ich will noch mehr haben, ich brauche immer mehr, und das verleitet die Leute dazu, ihre eigenen Prinzipien über Bord zu werfen und vor allem auch die Regeln, die man sich selber vorher überlegt hat, nicht einzuhalten. Und dementsprechend ist das ein ganz, ganz spannendes Thema, weil es halt so ja in jedem Bereich anwendbar ist und relativ schnell und einfach zu eliminieren ist, wenn man sich selber einigermaßen unter Kontrolle hat, um es mal so vorweg zu sagen. Aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, wir steigen erstmal grundsätzlich in das Thema ein. Wir haben es ja plakativ die FOMO-Falle genannt. Und das ist halt etwas, was vor allem dann zu tragen kommt, wenn die Kurse sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark nach oben steigen. Das heißt, ihr beobachtet ein Unternehmen, ihr beobachtet eine Aktie und ihr seht dort immer weiter steigende Kurse. Ihr beobachtet das meinetwegen über Wochen hinweg, ja, und seht immer, jede Woche steigt das immer weiter und immer weiter. Und irgendwann kribbelt es euch so in den Fingern. Selbst wenn ihr euch sagt, nee, eigentlich ist es kein Unternehmen, worin ich jetzt investieren würde, aber ihr seht, dass es immer weiter steigt. Und dann kribbelt es euch in den Fingern und sagt, ja, vielleicht wissen alle anderen etwas, was ich noch nicht weiß, und da muss ich doch eigentlich auch dran partizipieren, da muss ich doch auch mit an Bord sein sozusagen. Und dann irgendwann kommt dieser eine Moment und ihr kauft die Aktie, und im schlechtesten Fall kommt danach nämlich genau das, was kommen musste. Die Aktie fällt wieder zurück zu alten Höhen und ihr habt viel Geld verloren. Das wäre jetzt der Worst Case, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie so dieses Problem entsteht. Man hat so Angst, etwas zu verpassen. Man hat Angst davor, dass alle anderen etwas wissen, was man selbst nicht weiß, und deswegen quasi Geld zu verlieren, was man ja noch gar nicht verloren hat, um es mal so zu sagen. Aber das war jetzt erstmal nur die Einleitung. Ich würde sagen, Felix, du kennst dich ja bestens auf dem Gebiet Mindset und so, ja, Entwicklung der eigenen Trading-Strategie aus. Und was sagst du denn zum Thema FOMO? Was ist da so besonders gefährlich und wie kann man da vor allem entgegenwirken? Was kann man machen, um dem nicht so in die Falle zu tappen?
Hallo zusammen erstmal, ja, Gier ist ja auch eine Form von Angst eigentlich. Also an der Börse hat sehr viel die Hauptwurzel Angst im Hintergrund. Gier ist ja die Angst, nicht genug zu bekommen, etwas zu verpassen, mehr haben zu können, als man jetzt hat, und die Angst davor, dass man das nicht realisiert. Natürlich hat man aber trotzdem auch Angst, was zu verlieren und einen Fehler zu machen. Also es wird meistens von solchen extremeren Emotionen geleitet. Gier ist nur eine sanftere Angst als Panik. Das gleiche Prinzip gilt natürlich bei Abwärtskursen auch. Also, du hast es ja genau richtig gesagt, Max, wenn eine Aktie oder ein Index oder ein Rohstoff oder irgendein Produkt, was ihr handeln wollt, einfach immer weiter steigt, dann glaubt man irgendwann diesen berühmten Satz, this time it's different. Weil man weiß ja eigentlich intuitiv, nichts steigt für immer und besonders nichts steigt parabolisch für immer. Jeder Preis, egal von welchem Produkt, neigt dazu, sehr regelmäßig zu einem Mittelwert zurückzufinden. Also diese Regression to the Mean. Und je weiter man sich wegbewegt von einem durchschnittlichen Preis, von einem Mittelwert, umso unwahrscheinlicher ist es, dass sich die Bewegung fortsetzen kann in beide Richtungen. Das heißt, außer es gibt natürlich einen plausiblen Grund, warum etwas tatsächlich weniger wert wird. Gutes Beispiel auf der Seite nach unten, Nokia. Nokia war mal der Superstar unter den Mobilfunkanbietern. Wenn natürlich Konkurrenz kommt, die viel besser ist und Marktanteile wegnimmt, ist Nokia weniger wert. Also ist es jetzt nicht unbedingt gesagt, dass Nokia dann ein guter Kauf ist, wenn es ganz günstig wird. Aber wenn man das jetzt auf zum Beispiel Indizes überträgt, und die stürzen richtig extrem ab, ob das jetzt Finanzkrise ist oder Corona-Krise oder Dotcom-Blase, dann übertreiben die Marktteilnehmer das Verkaufen genauso, wie sie das Kaufen übertreiben, weil sie dann Panik haben, dass es noch weiter fällt und verkaufen dann. Und das ist quasi die Kehrseite zu der Fear of Missing Out, Fear, alles zu verlieren. Und dann drückt man zum schlechtesten Zeitpunkt auf den Sell-Knopf, wenn es eigentlich schon fast vorbei ist. Und nach oben kommt halt dann die Gier, da ist Nvidia jetzt aktuell ein ganz gutes Beispiel. März 2024 extrem gelaufen, richtig starker Wert, aber es wird halt nach oben gejagt. Auch die Kryptowährungen waren in den vergangenen Jahren immer wieder so ein Paradebeispiel für diese Fear of Missing Out. Wenn es günstig ist, wenn es Sinn macht zu kaufen, interessiert es keine Sau. Wenn das Ding dann schon 100% im Plus ist und ewig weit weg ist von irgendeinem Mittelwert oder von irgendeinem normalen Preisfindungsmechanismus, dann liest man in jedem Forum, wie toll das ist, wie weit steigen wird. Dann werden utopische Kursziele ausgerufen und dann kaufen die Leute ganz am Schluss. Und es ist schon ein bisschen was dran an dem Sprichwort buy low, sell high. Man kann natürlich auch das so ein bisschen abschwächen und sagen, buy high, sell higher. Aber ab einem gewissen Punkt ist halt unwahrscheinlich, dass es in der Geschwindigkeit weitergeht. Und ihr macht euch halt das Risiko-Gewinn-Verhältnis kaputt, wenn ihr nicht geduldig sein könnt. Und Geduld zu haben ist an der Börse die wichtigste Tugend und das ist auch das Schwierigste umzusetzen, weil man sich unter Druck gesetzt fühlt. Man sieht die steigenden Kurse, man hört die Geschichten, wie viel Geld die anderen verdient haben. Man ärgert sich und dann wird man fahrlässig, weil man es nicht erträgt, weil das eigene Ego und die eigenen Emotionen damit am Tisch sitzen. Wenn ihr da einfach eiskalt wärt und sagen würdet, ist mir vollkommen wurscht, was ein anderer verdient, interessiert mich überhaupt nicht, interessiert mich auch nicht, wie weit ein Index gestiegen ist. Ich handle meinen Plan, Punkt, Ende. Dann habt ihr immer die besten Karten, weil ihr dann nie in so eine Falle tappen werdet. Und ein einfaches Hilfsmittel, um das ein bisschen einzuschätzen, ist, schaut euch einfach mal die wichtigsten, gängigsten Durchschnittspreise an. Legt euch die einfach in den Chart. So den 50-Tages-Durchschnitt, 100-Tages-Durchschnitt, 200-Tages-Durchschnitt, die Durchschnitte, auf die fast alle achten. Und man glaubt immer, ja, es ist ja so wichtig, dass man den Indikator verwendet, den die anderen nicht kennen, den die anderen nicht verstehen. Der eine Indikator, der mir hilft, dann wirklich besser zu sein. Aber ihr müsst euch immer im Hinterkopf behalten, ihr braucht die anderen Marktteilnehmer, um Geld zu verdienen. Je klarer etwas ist, umso mehr Leute werden es kaufen, umso besser ist es für euch. Und je abgedrehter es ist, umso mehr Leuten fällt das dann auch irgendwann auf, dass es abgedreht ist und umso eher sind die dann auch bereit zu verkaufen. Und so ein Durchschnittspreis ist, glaube ich, so das einfachste Hilfsmittel, was es auf dem Planeten gibt, wenn es um die Börse geht, aber es ist extrem mächtig. Wenn ihr euch die Durchschnittspreise reinlegt, macht euch mal die Mühe und schaut euch einfach mal 20 Charts an. Vollkommen wurscht von was. Ob ihr jetzt Rohstoffe nehmt, Indizes, eine Aktie, was euch gerade einfällt, legt euch 50, 100, 200 Tagesdurchschnitte rein und schaut mal, wie oft es passiert, dass der Kurs extrem weit von diesen Durchschnitten wegläuft. Also, dass die Lücke zwar quasi zwischen dem Durchschnittspreis und dem aktuellen Kurs extrem groß wird und wie lange das anhält. Das passiert nie. Da werdet ihr keine einzige Aktie finden, keinen einzigen Rohstoff, keinen einzigen Index, wo die Kurse nicht wieder zurück zu einem Durchschnittspreis kommen. Entweder sie bleiben stehen und der Durchschnittspreis kann sich anpassen, weil Wochen oder Monate nichts passiert und der Durchschnittspreis sich dann wieder annähert an den aktuellen Preis. Oder die Kurse kommen zurück und fallen in Richtung von einem durchschnittlichen Preis, weil Menschen Preise als Ankerpunkte verwenden. Das heißt, wir bewerten immer etwas nach dem, was man schon mal dafür bezahlt hat. kennt man ja auch aus dem Alltag. Wenn ihr an die Tankstelle fahrt, dann habt ihr ungefähr im Kopf, was hat der Sprit vor einem Monat, vor einem Jahr gekostet, und danach bewertet man, ob das jetzt gerade teuer oder günstig ist. Langfristig gesehen verschwimmt es dann so ein bisschen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich immer klar darüber ist, es wird wieder gute Situationen geben. Ihr müsst keinem Investment hinterherlaufen. Es gibt genug Möglichkeiten. Und ich glaube, das Grausame am Traden ist so psychisch, dass man eigentlich immer eine Position hat. Cash ist auch eine Position. Das heißt, wenn ihr nichts gekauft habt, habt ihr eine Position, die euch aber keine Rendite bringt. Das heißt, ihr habt immer die Versuchung, etwas zu kaufen. Wenn ihr eine Position habt, habt ihr Angst, dass diese Position gegen euch laufen könnte. Wenn ihr eine Position habt, die schon gegen euch läuft, habt ihr Angst, dass sie weiter gegen euch läuft, aber ihr hofft auch, dass sie nochmal umdreht. Das heißt, ihr seid ständig in diesem Strudel der Gefühle. Und da ist es einfach wichtig, sich einfache Regeln zurechtzulegen, die ihr in jeder Situation gleich bewertet. Je komplexer ein Indikator, je komplexer das Regelwerk ist, umso schwieriger ist es, immer die gleiche Entscheidung zu treffen, weil eure Emotionen werden den Entscheidungsprozess beeinflussen. Und wenn es ganz kompliziert ist, gibt es immer einen Raum für Interpretation. Und wenn ihr euer Depot schon in dem Miesen ist und ihr habt schon Angst, werdet ihr eure eigenen Indikatoren wesentlich negativ auslegen, als es vielleicht der Fall ist. Je besser es läuft, umso euphorischer werdet ihr und umso mehr denkt man sich, ja, Traden ist einfach. Da gibt's ja auch diesen ganz lustigen Twitter-Hashtag Trading is easy, wo ja genau solche Sachen immer so ein bisschen aus Spaß besprochen werden, wie einfach doch Traden ist und wie man muss ja nur kaufen, was hochgeht, und dann ist es ja total kinderleicht. Aber die Emotionen sind halt der Schlüssel dazu in beide Richtungen. Und es macht wenig Sinn, die Sachen zu kaufen, die schon extrem weit gestiegen sind, die Parabole steigen. Es macht deutlich mehr Sinn, man kauft in der Nähe von einem Mittelwert, in der Nähe von einem durchschnittlichen, relevanten Preis. Da habt ihr nämlich dann auch gleich die Möglichkeit, ein besseres Risiko-Gewinn-Verhältnis zu erzielen. Wenn ihr eine Aktie kauft oder einen Rohstoff oder einen Index, der schon extrem weit gestiegen ist, dann müsst ihr euch ja auf eine mögliche Korrektur zumindest vorbereiten und eure Stops dementsprechend platzieren, beziehungsweise wenn ihr nicht mit Stops arbeitet, die Korrektur aussitzen. Das heißt, ihr riskiert relativ viel im Verhältnis zu dem, was ihr gewinnen könnt. Je weniger Risiko ihr habt, umso höher ist das Risiko-Gewinn-Verhältnis von einem Trade. Das heißt, wenn ihr einen ganz knappen Stop nehmen könnt, weil ihr zum optimalen Zeitpunkt einsteigt, umso höher ist das Vielfache an dem, was ihr gewinnen könnt im Vergleich zu eurem Risiko. Also für jeden Euro, den ihr riskiert, könnt ihr vielleicht 4, 5, 6, 7 Euro gewinnen. Wenn ihr nach einer parabolischen Bewegung einsteigt, riskiert ihr vielleicht, keine Ahnung, 1000 Euro und könnt 1500 gewinnen, wenn es brutal gut läuft. Aber ihr riskiert deutlich mehr, weil ihr Korrekturen aussetzen müsst. Und das lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich nicht, Sachen hinterherzulaufen. Genauso wie im Alltag. Wenn ihr, das ist ein Beispiel, vielleicht ein blödes Beispiel, aber was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ihr werdet von einem potenziellen Partner abgewiesen. Und die Person sagt, ich habe keinen Bock auf dich, aber ihr findet die so toll und ihr lauft diese Person ständig hinterher und ständig nach. Da werdet ihr nicht glücklich damit. Das Risiko im Vergleich zu dem, was ihr damit gewinnen könnt, ist für den Arsch. Da braucht man nicht anfangen. Da ist besser, man sagt, nee, ich warte drauf, bis ich eine gute Gelegenheit bekomme, bis alles wirklich perfekt passt. Und beim Traden ist es genauso. Wenn ihr eine gute Gelegenheit habt, dann ist es deutlich entspannter und ihr könnt die Emotionen rauslassen. Entschuldigung, dass ich jetzt so einen Monolog führe. Max, du darfst.
Alles gut.
Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was man immer im Hinterkopf behalten muss, wenn man eine Aktie kaufen möchte, die man vielleicht auf dem Schirm hatte, die ist auf der Watchlist oder irgendein Index und ihr habt sie nicht gekauft oder nicht genug gekauft und die läuft und läuft und läuft, dann habt ihr den optimalen Zeitpunkt schon verpasst. Das muss man halt einfach dann akzeptieren. Sagen, okay, ich habe es nicht gekauft, ist halt jetzt so, ich muss auf die nächste Gelegenheit warten. Und es ist besser, man nimmt sich vor, das nächste Mal, wenn ich eine gute Gelegenheit bekomme, dann kaufe ich sofort und überlege es mir nicht lang, als zu sagen, oh Mist, jetzt habe ich vor 8 Wochen nicht gekauft und jetzt ist das Ding so weit gestiegen und alle freuen sich, wie viel Geld sie damit verdient haben. Ich kaufe es jetzt auch, damit ich mich nicht fühle wie ein Depp. Ja. Also es muss einem einfach vollkommen egal sein, was die anderen machen. Und was, man darf sich mit nichts messen. An der Börse ist es, man muss sein eigenes Ding machen. Und wenn man sein eigenes Ding macht und das einfach durchzieht, und sagt, ich weiß, was ich machen will, ich weiß, wie ich es mache, ich weiß, dass es zu mir passt, dann ist es auch schön, dann macht es auch Spaß. Jetzt gerade, wenn man sich die Indizes anschaut, ist es sehr wirklich abgedreht. Und schaut euch mal, dann bin ich auch fertig, dann darf Max wieder. Schaut euch einfach mal an, wie oft das passiert, dass Kurse so weit, also von großen Indizes wie DAX oder S&P 500, so weit weg sind vom 50- und 100-Tages-Durchschnitt. Das passiert so unglaublich selten. Und wenn eine Sache alle 10 oder 20 Jahre mal passiert und dann läuft es noch ein bisschen weiter und die anderen 9 oder 19 Jahre passiert das nicht, dann wettet ihr auf eine absolute Ausnahmesituation. Also ihr wettet auf das statistisch unwahrscheinlichste Szenario. Da setzt ihr euer Geld auf und es macht einfach rein wetttechnisch absolut keinen Sinn. Es macht mehr Sinn, man wettet auf die wahrscheinlichen Szenarien. Und an der Börse ist es ja sogar so, dass es nicht unbedingt bedeutet, ihr verdient viel mehr Geld. Wenn ihr normal irgendwelche Wetten eingeht, dann ist die Quote viel besser, je abgedrehter das Szenario ist. Weil es unwahrscheinlich ist, bekommt man mehr Geld. An der Börse ist es nicht so. Je unwahrscheinlicher es ist, umso höher ist euer Risiko, aber euer Gewinn steigt nicht mit dem Risiko mit, außer ihr nehmt jetzt irgendwie komplett abgedrehte Hebelprodukte. Aber ansonsten bewegt man sich da immer auf sehr dünnem Eis und das bricht auch vielen das Genick, weil sie es dann nicht wissen, was sie machen sollen. Und das ist dieses Reh im Scheinwerferlicht. Ihr kauft dann irgendwas, was schon extrem weit gelaufen ist. Und dann habt ihr ja eigentlich keinen Plan, weil ihr habt ja schon jede Regel gebrochen. Also ihr habt was gekauft, was ihr wisst, ihr hättet es nicht kaufen sollen. Ihr wisst nicht, wo ihr einen Stop legen sollt, weil es gibt ja keinen irgendwie relevanten Punkt, den man als Maßstab nehmen kann. Das ist mehr Hoffnung und Gier. Und auf einmal läuft es doch nicht. Was macht man dann? Dann ist man so in dieser Situation, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wie man sich verhalten soll. Und dann passiert das oft, dass Leute aus Hoffnung drinbleiben und dann ihr Depot und vielleicht sogar noch nachlegen und sagen, ja, wenn es jetzt dann wieder steigt, dann kaufe ich nach, weil dann habe ich meinen Durchschnittspreis gesenkt und dann, wenn es dann kommt, dann gewinne ich alles zurück. Und das ist genauso wie ein Spielsüchtiger im Casino, der, weil alles schon verloren hat, nochmal zum Bankautomaten geht und noch mehr wettet, um zu hoffen, dass es wieder zurückholt. So funktioniert es aber nicht. Und dann endet es oft böse.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig, als das Ganze mal zusammenzufassen, Felix. Und zwar, also ich würde sagen, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, lebt nicht in der Vergangenheit, ja. Guckt nicht allzu sehr, wie extrem ist eine Aktie in den letzten Wochen, Tagen, was auch immer für einen Zeitraum ihr euch aussucht, gestiegen ist oder auch gefallen ist. Lebt einfach nicht in der Vergangenheit, um auch nochmal ein schönes Beispiel an der Stelle zu bringen. Ja, wenn ihr irgendwie Liebeskummer habt, bringt es auch nichts, euch immer wieder die alten Fotos anzuschauen. Das wird euch nur noch schlimmer in diese Emotionen reintreiben, sondern schaut nach vorne und guckt vielleicht, wo es andere Chancen gibt, also wo ihr vielleicht Aktien findet, die noch nicht so stark gelaufen sind und wo ihr nicht das Gefühl habt, ach, ich muss da jetzt unbedingt noch mit einsteigen, weil alle sind da ja drin. Das ist vielleicht so ein ganz wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt, den Felix genannt hat, guckt euch auch die Vergleichswerte an. Guckt euch die Durchschnittspreise der jeweiligen Unternehmen an. Falls ihr nicht wisst, wo und wie ihr das Ganze macht, wir benutzen da ja immer ganz gerne den Aktienscreener, also aktienscreener.com. Das nur ganz kurz in eigener Sache. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Im Link hier in den Podcast-Shownotes ist das Ganze auch einmal verlinkt und ihr könnt euch dort einen 30-Tage-Gratistest sichern. Also könnt euch das ganz unverbindlich einmal anschauen. Und dann könnt ihr dort halt die Durchschnittspreise von den Aktien euch angucken, könnt euch entsprechende Alerts setzen, dass ihr sagt, wenn da irgendwie zum Beispiel der Kurs so und so weit vom Durchschnittspreis entfernt ist, dann wird es interessant oder wenn die sich kreuzen, wie auch immer, was ihr da haben möchtet, das geht alles. Da ist ein relativ umfangreiches Chart-Tool mit drin und damit könnt ihr das dann entsprechend analysieren. Das ist also sehr, sehr wichtig. Und als dritten Punkt, ja, versucht niemals irgendwie emotional zu traden. Also versucht niemals die Emotionen zu sehr in euer Trading reinzulassen. Macht euch klare Regeln und selbst wenn es manchmal wirklich schwierig ist, seid euch bewusst, dass die Regeln im Zweifel immer besser sind als die Emotionen. Wenn ihr sagt, ah, ich habe jetzt aber wirklich das Gefühl oder mein Bauchgefühl sagt mir, die Aktie, die wird noch weiter steigen, keine gute Idee, auch wenn das im Leben so manchmal eine ganz guter Indikator für Dinge ist, ist es gerade an der Börse ein sehr, sehr schlechter Indikator. Und deswegen verlasst euch da lieber auf die Zahlen, Daten, Fakten und vor allem auch auf eure eigenen Regeln. Damit kann man das Ganze, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Also Emotionen an der Börse sind immer ganz, ganz schwierig. Auch wenn natürlich der eine oder andere sagt, ach, ich bin aber so ein emotionaler Mensch, ja, ich möchte es gerne mit reinnehmen. Ja, aber nein. Also ihr könnt gerne sehr emotional sein im privaten Leben, aber in der Börse solltet ihr versuchen, diese Emotionen größtenteils rauszulassen, denn oft ist es halt einfach so, dass euch das dann in diese sprichwörtliche Falle lockt. Ich würde sagen, damit haben wir eigentlich eine relativ runde Folge. Felix, du hast das, glaube ich, von vorne bis hinten einmal perfekt aufbereitet. Ich konnte jetzt gar nichts mehr großartig hinzuzufügen, deswegen danke dir nochmal für die ganzen Informationen. Falls ihr noch weitere Themenwünsche habt, schreibt uns gerne über Instagram. Ihr könnt auch bei Spotify beispielsweise immer unten die Frage beantworten, wie hat euch die Folge gefallen? Da lesen wir das Ganze und dann die Themenwünsche nehmen wir natürlich gerne mit auf und werden die in einer der folgenden Folgen mitbehandeln. Also dementsprechend wünschen wir euch alles Gute, macht es gut, bleibt gesund, frohe Ostern schon einmal an der Stelle. Und ja, wir hören uns in der nächsten Woche zur gewohnten Zeit, wie immer, wieder. Bis dahin. Ciao.
Von mir auch frohe Ostern und bis bald.